Gnade sei mit euch und Friede von Jesus Christus, unserem auferstandenen Herrn. Am Sonntag Kantate steht das Lob Gottes durch die Musik im Mittelpunkt. Der Wochenspruch hat es uns schon gesagt: Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und dazu ist uns ein Bibelabschnitt aus dem Alten Testament gegeben, der sich um das Thema Musik dreht. Ich lese 1. Samuel 16, 14 bis 23 und soweit wie möglich erheben Sie sich doch vor dem Wort. Der Geist des Herrn war von Saul gewichen und ein böser Geist vom Herrn verstörte ihn. Da sagten die Diener Sauls zu ihm: Du siehst, ein böser Geist Gottes verstört dich. Darum möge unser Herr seinen Knechten, die vor ihm stehen, befehlen, einen Mann zu suchen, der die Leier zu spielen versteht. Sobald dich der böse Geist Gottes überfällt, soll er spielen. Dann wird es dir wieder gut gehen. Saul sagte zu seinen Dienern: Seht euch für mich nach einem Mann um, der gut spielen kann, und bringt ihn her zu mir. Einer der jungen Männer antwortete: Ich kenne einen Sohn des Bethlehemiters, Isai, der zu spielen versteht. Und er ist tapfer und ein guter Krieger, wortgewandt, von schöner Gestalt. Der Herr ist mit ihm. Da schickte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Schick mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Isai nahm einen Esel, dazu Brot, einen Schlauch Wein und ein Ziegenböckchen und schickte seinen Sohn David damit zu Saul. So kam David zu Saul und trat in seinen Dienst. Saul gewann ihn sehr lieb und David wurde sein Waffenträger. Darum schickte Saul zu Isai und ließ ihm sagen: David soll in meinem Dienst bleiben, denn er hat mein Wohlgefallen gefunden. So oft nun ein Geist Gottes Saul überfiel, nahm David die Leier und spielte darauf. Dann fühlte sich Saul erleichtert. Es ging ihm wieder gut und der böse Geist wich von ihm. Eröffne uns dein Wort. Lass uns hören, was du zu sagen hast. Amen. Eine alte Geschichte, und viele von uns werden sie im Kindergottesdienst oder in der Jungschau erzählt haben. Und das zum Sonntag Kantate. Ganz gleich, was wir auch mögen, und bekanntlich sind Musikgeschmäcker ja sehr unterschiedlich. Sei es Blasmusik oder sei es Bach. Sei es ein Paul-Gerhardt-Lied oder ein Paul-McCartney-Lied. Oder seien es die drei großen S des Barocks, Schein, Scheid oder Schütz. Oder eben die Sänger der heutigen Tage, Britney Spears, Rihanna oder Madonna. Ganz gleich, was wir lieben und bevorzugen. In der Musik gibt es Harmonien und Disharmonien. Und das gehört zusammen. Und macht erst den Wohlklang der Musik beziehungsweise die Dynamik und das, was uns anspricht, aus. Hier in unserem Abschnitt, im Bibelabschnitt, ist nicht von Harmonie die Rede, im Gegenteil. Und vermittelt teilt der Erzähler mit: Der Geist des Herrn war von Saul gewichen und ein böser Geist vom Herrn verstörte ihn. Und Saul war so ganz anders gestartet. Samuel hatte ihn zum König gesalbt und der Geist Gottes kam über ihn, eine sehr starke Gotteserfahrung. Und dieser Geist hatte ihn geführt und ihm zu seinem Tun Gelingen gegeben. Das Volk hatte ihm zugejubelt, die verschiedenen Stämme. Und es war ihm gefolgt, bis auf wenige. Und es war ihm gelungen, die Stämme so weit zu einen, dass sie in den kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Nachbarvölkern bestehen bleiben konnten. Ja, sich sogar festigten und immer mehr zu einem, ja, Staatenbund kann man schlecht sagen, aber zu einem Ganzen zusammenfanden. Doch dann ist da die unheilvolle Auseinandersetzung mit den Amalekitern. Saul hatte sehr eigenmächtig gehandelt und nicht das getan, was Gott ihm aufgetragen hatte. Und dann wird erzählt, man hat so den Eindruck, Gott beklagt sich geradezu bei seinem Propheten über Saul. Deshalb erging das Wort des Herrn an Saul: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und hat meinen Befehl nicht ausgeführt. Und von dem, was dann folgte, lesen wir im heutigen Bibelabschnitt. Depressive Episoden, unkontrollierbare Aggressionen, Misstrauen, Missgunst plagen Saul von diesem Zeitpunkt an. Zwei kurze Zwischenbemerkungen an dieser Stelle. Die erste: die Geschichte im Alten Testament und auch im Neuen Testament ist eine Geschichte des Gottesgeistes, der Frauen und Männer in seinen Dienst nimmt. Aus diesem Blickwinkel wird erzählt, die Geschichte Gottes, wie sein Geist Frauen und Männer ergreift und mit ihnen unterwegs ist. Dieser Geist führt, ermahnt, tröstet, er motiviert, er mobilisiert, er stoppt. Und das in sehr unterschiedlicher Situationen. Mit diesem Geist oder durch diesen Geist schreibt Gott seine Geschichte fort. Und so eben auch mit Saul in dieser Phase des Volkes Israel. Das ist wichtig festzuhalten. Gottes Heilsgeschichte wird erzählt. Und in dem Zusammenhang natürlich auch die Geschichte Sauls. Ein zweites: hier wird nicht aus psychologischer Sicht Ursachenforschung betrieben. Und das liegt uns so nah, uns modernen oder uns Menschen dieser Zeit. Nein, hier wird nicht aus psychologischer Sicht Ursachenforschung betrieben, sondern zunächst einmal einfach Geschichte Gottes mit seinen Leuten erzählt. Nach den Auseinandersetzungen mit den Amalekitern und den Fehlentscheidungen Sauls ist er nicht mehr der Alte. Das wird festgehalten. Viele Disharmonien schleichen sich in sein Leben ein und strahlen negativ in sein Umfeld aus. Und ganz klar, wenn Jahwe der Eine, der Allmächtige ist und man sich zu ihm bekennt, dann kann doch diese Veränderung auch nur von ihm kommen. Von wem denn sonst? Also dem Erzähler geht es um eine theologische Deutung des Geschehens. Weiter in unserem Bibelabschnitt. In dieser für alle bedrängenden Situation, für alle Beteiligten bedrängenden Situation, bringen nun die Knechte Sauls David ins Spiel. Er soll dem König mit seinem Saitenspiel Linderung verschaffen. Und offensichtlich gelingt das auch. Wir lesen: so oft nun ein Geist Gottes Saul überfiel, nahm David die Leier und spielte darauf, dann fühlte sich Saul erleichtert, es ging ihm wieder gut und der böse Geist wich von ihm. Man könnte sagen, eine gewisse Harmonie kehrt wieder ein. Die Disharmonien oder die Dissonanzen lösen sich für eine Weile auf. Ich möchte aber auf etwas anderes hinweisen. Es wird nicht so deutlich oder es bleibt für uns unklar, zu welchem Zeitpunkt David denn nun wirklich an den Hof Sauls kam und zum Waffenträger Sauls wurde. Hier heißt es, so kam David zu Saul und trat in seinen Dienst. Saul gewann ihn sehr lieb und David wurde sein Waffenträger. Aber in der Geschichte von David und Goliath lesen wir, dass Saul David offensichtlich überhaupt noch nicht kannte und seinen Feldmann Abner nach ihm fragt: wer ist denn dieser? Und dann David selber fragt: wer bist du denn, zu wem gehörst du denn? Und es wird berichtet, dass erst ab diesem Zeitpunkt David Sauls Waffenträger wird. Manche Ungereimtheiten und Disharmonien Und doch, glaube ich, ist es nicht wesentlich. Der Erzähler macht ganz klar deutlich, es geht darum, dass der zum König Gesalbte, von dem auch bisher überhaupt nicht mehr die Rede war, und der amtierende König zusammenfinden und der zukünftige König quasi durch seinen Vorgänger eingeführt wird in sein Amt, dass er sich vorbereiten kann. Was für alle Beteiligten gar nicht so sichtbar wird, ist eben doch, dass Gott im Hintergrund die Fäden zieht, dass er die Menschen zusammenfügt, die Situationen ordnet und die entsprechenden Türen öffnet bzw. schließt. Manches bleibt unausgesprochen, undurchsichtig, für uns nicht zu harmonisieren, und doch ist klar, da ist ein anderer, der hier die Gesamtkomposition vornimmt. Und auf eine dritte Disharmonie möchte ich kurz hinweisen. Saul und David sind die ersten Könige in Israel. Bisher wurde das Volk von Priestern und Propheten und Richtern geführt. Und sie erinnern sich an große Namen wie Gideon, Deborah, Simson. Eine besondere Zeit in Israel. Und dann kommt das Ganze in eine Krise und es steht die Frage im Raum, brauchen wir einen König wie auch die Nachbarvölker? Und das wird diskutiert. Und so ein bisschen bleibt es offen. Ist es Wegweisung Gottes? Ist es der Wille des Volkes? Oder wie ist das hier? Sie können es nachlesen in 1. Samuel 10 und 1. Samuel 11. Hier gibt es sowohl ablehnende Stimmen als auch solche, die ganz für das Königtum sprechen, dieser neuen Regierungsform, die dann sich auch in Israel durchsetzt. Und spannenderweise gehört Samuel eher zu denen, die das Königtum ablehnen. Und er muss doch Saul zum König salben. Also beide Positionen prallen aufeinander und werden nicht harmonisiert. Und beide Male heißt es, dass alle Beteiligten vor Gott standen und Gott suchten. 500 Jahre später geht das Königtum unter. Nebukadnezar, wer kennt die Geschichte, führt einen Teil des Volkes in die Gefangenschaft und es ist sozusagen ab da sein Mandatsgebiet. Ob dieses Ende ein eindeutiges Nein Gottes bedeutet, wir wissen es nicht. Wahrscheinlich greift das zu kurz. Es gibt viele gute Phasen in dieser Zeit und durchaus gottesfürchtige Könige, aber es gibt auch chaotische Regierungsphasen. Klar ist, dass viele Entwicklungen in Israel nicht denkbar gewesen wären, hätte es nicht die lange, relativ friedliche Regierungszeit König Salomos gegeben und auch anderer König, die Erneuerungen durch Josia oder die Zeit des Hosias. Durch alles hindurch bleibt es dennoch der gemeinsame Tenor der biblischen Schriftsteller, dass Gott seinen Weg geht und zum Ziel kommt. Wie verworren oder auch transparent, wie glücklos oder glücklich sich auch die jeweilige Lebenssituation für das Volk gestaltet. Was hat das nun alles mit Musik zu tun? Bei Saul erleben wir, dass Musik über manche Spannungen hinweg helfen kann. Über manche unlösbaren Widersprüche auch ein Stückchen tragen kann. Das wird an der Wirkung des Musizierens Davids sichtbar. Aber das Leben Davids, das Leben Sauls konnte die Musik letztlich nicht heilen. Und der schwelende Konflikt zwischen David und Saul wurde dadurch nicht aufgehoben. Und wir wissen auch nicht, ob Saul sich noch einmal mit dem alten Propheten Samuel aussprach und sie wieder einen Weg zueinander fanden. Und doch hat Musik ihren wichtigen Beitrag in dieser Geschichte. Das können wir auch aus unserem Alltag erzählen. Wir können davon erzählen, wie uns ein Lied getröstet hat, ein Musikstück oder eine Melodie aufgebaut hat und erfreut hat. Und wir wissen alle davon zu erzählen, wie erhebend der Besuch eines Konzertes sein kann und wie befreiend das Singen in einem Chor ist. Unterschätzen wir diese Wirkung nicht. Und ich erinnere an den großen Dirigenten unserer Zeit, David Barenboim, der sich sehr im Nahostkonflikt engagiert. Zusammen mit dem palästinensischen Literaturwissenschaftler Edward Said gründete er das West-Eastern Liban Orchester, in dem israelische, palästinensische und arabische Musiker gemeinsam spielten. Und die Idee war eben, Brücken zu schlagen, Brücken zu bauen und Toleranz zu fördern. 1999 in Weimar gegründet, in einer Zeit, als sich der Nahostkonflikt wieder sehr zuspitzte, gelang es immer wieder, gemeinsam Konzerte zu geben. Und 2005 sogar das Undenkbare. Sie musizierten in Ramallah im Westjordanland israelische, palästinensische und arabische Musiker. Und die Musik führte auch hier zusammen und hält auch hier etwas zusammen, was schwer zusammenzuhalten ist, auch wenn sich der Nahostkonflikt dadurch nicht dauerhaft zu lösen vermag. Wir kennen das auch aus unserem Leben zu Genüge. Disharmonien, die sich letztlich nicht auflösen lassen. Dissonanzen, die eben nicht wieder in eine Harmonie hineinfließen, sondern Dissonanzen, deren Folgen ein Leben lang getragen werden müssen. Wir kleiden das oft in Warum-Fragen. Warum der frühe Tod des Partners? Warum das Scheitern in der Ehe? Warum der Arbeitsplatzverlust? Warum die Behinderung des Kindes? Warum die Erkrankung des Partners, der Partnerin? Beides gehört in unser Leben, Harmonien und Disharmonien. Und wir könnten an Musikbeispielen jetzt ausführen, wie das oft dicht zusammensteht, selbst in der alten Musik, selbst in einer Bachfuge. Aber was ist die Botschaft des Sonntagskantate? Die Botschaft, dass Musik zur Ehre Gottes gesungen werden will, oder musiziert werden will, dass immer wieder ein neues Lied erklingen soll zur Ehre Gottes. Wir müssen nach Ostern zurückblicken und Ostern noch einmal in den Blick nehmen. Von Ostern fällt ein neues Licht auf unser Leben und wir dürfen vieles in unserem Leben ganz neu bewerten. Zunächst, wenn wir von Harmonie und Disharmonie sprechen, dann sehen wir das in der Passions- und der Ostergeschichte erst recht. Und da müssen wir fragen, wie findet der Tod Jesu in der Auferstehung des Erstgeborenen seine Auflösung? Diese Disharmonie, wie wird sie wieder in diese Harmonie der Auferstehung hineingeführt? Oder warum bringt der Tod des einen Gerechten den vielen Sündern Heil? Wie lässt sich das denn auflösen? Oder ist es mit der tiefen Trauer, ja Verzweiflung der Jünger, die sich dann wieder in neue, tragende Gewissheit wandelt? Das sind Disharmonien, die sich doch auflösen in Harmonien. Das zusammenzubringen vermag nur Gott, denke ich. Diese Widersprüche, diese Gegensätzlichkeiten aufzulösen und in was Neues, Gutes, in Segen zu wandeln, das ist sein Werk. Warum Gott so an Jesus handelt, das werden wir nicht entschlüsseln können. Aber dass er machtvoll an Jesus gehandelt hat, das steht außer Frage. Und immer wieder beziehen sich die neutestamentlichen Schreiber darauf, dass diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte, die Kraft ist, mit der Gott in dieser Welt mächtig handelt. Und das bis heute. Diese Kraft, die in der Auferstehung sichtbar wurde, ist die Kraft, die heute in dieser Welt handelt. Natürlich verborgen, natürlich punktuell. Aber Gott ist gegenwärtig. Und das ist das neue Licht, was von Ostern auf unser Leben fällt. Daher kommen wir, damit leben wir. Unter diesem Vorzeichen dürfen wir unser Leben betrachten. Hier zeigt sich ein Weg für uns, mit den Disharmonien unseres Lebens umzugehen. Ostern schenkt diese Hoffnung und ermutigt, nicht bei den Widersprüchlichkeiten und Unmöglichkeiten dieser Zeit stehen zu bleiben oder den Blick nur auf die unlöslichen Harmonien unseres eigenen Lebens zu lenken. Jesus, der für uns in den Tod gegangen ist, ist für uns auch den Weg zum Leben gegangen. Wir bekennen immer, ja, Jesus ist für uns gestorben. Aber Jesus ist auch vor uns hergegangen zum Leben. Und das sollten wir nicht vergessen. An ihm erkennen wir, dass Gott handelt und ins Leben hineinführt. Er hat Jesus ins Leben geführt. Er wird uns ins Leben führen. Er wird uns mitnehmen ins Leben hinein, ins Licht hinein. Oder, um das nochmal aufzugreifen, wirklich in die Harmonie hinein, das Ganze hinein, wo wir unsere eigene Geschichte bewusst in die Gegenwart Gottes stellen und ihm anbefehlen, da besteht Hoffnung auf Wandlung. Natürlich, es lassen sich nicht hier alle Konflikte entschärfen, aber es gibt Möglichkeiten und Wege, sie zu tragen und sie entsprechend zu gestalten. Gott führt ins Leben. Und Ostern lädt uns ein, gelassen und befreit zu leben als solche, die nicht alles glätten und beschönigen müssen. Wir dürfen die Unstimmigkeiten, die wir entdecken, stehen lassen. Übrigens, vorzugsweise sehen wir ja an den anderen und an der Gemeinde die Unstimmigkeiten, an uns selber weniger. Das heißt aber nicht, dass sie nicht da sind. Ostern lädt uns ein, einem Größeren zu vertrauen. Und gerade in diesen Situationen, die wir nicht aufzulösen vermögen, auf diesen einen zu hoffen, der einen Weg finden und auf jeden Fall seine Geschichte fortschreiben wird. Das hilft gegen Resignation, das hilft auch gegen Isolation. Beides ist keine Antwort. Ostern lädt uns ein, den Blick auf den einen zu wenden, der alles vermag, was wir nicht glätten und beschönigen können und auch nicht müssen. Wir dürfen ehrlich uns den Grenzen stellen, die wir haben, und darauf hoffen, ich sage es jetzt mal, dass der Komponist diese Disharmonie wieder in eine Harmonie überführen wird. Und seit Ostern dürfen wir mit der Gewissheit leben, dass Jesus als Anfänger und Vollender unseres Glaubens die Unverständlichkeiten und nicht vollendeten Dinge unseres Lebens vollenden wird, zu einem Ganzen zusammenbinden wird, auflösen wird, mit allem, was wir auf unserem Weg entscheiden oder eben auch nicht entscheiden, erfahren oder auch erleiden, verursachen oder auch vermeiden, sind wir dennoch in ihm aufgehoben. Und das befreit uns dazu, unseren Weg zu gehen und zu tun, was uns vor die Füße gelegt wird. Das befreit uns dazu, mit all dem in seiner Gegenwart zu bleiben. Er schenkt die Hoffnung, dass unser begrenztes Handeln dennoch ein Beitrag zu seinem Reich geben wird. Vieles bleibt uns verborgen. Ja, aber wir dürfen tun, was wir tun können. Und alles andere wird Gott dazu tun. Von Harmonien und Disharmonien ist in unserer alttestamentlichen Geschichte die Rede. Sie gehören zu unserem Leben dazu. Vieles lässt sich nicht einfach glätten und mit Musik überwinden oder gar wegsingen. Aber der Sonntagskantate erinnert uns daran, dass wir allen Grund haben, dauerhaft zu singen und dabei zu bleiben. Auch Disharmonien werden sich wieder auflösen in Harmonien. Seit Jesus vom Tod auferstanden ist, ist das das Vorzeichen, unter dem unser Leben steht. So machtvoll, wie Gott an Jesus gehandelt hat, so machtvoll wird er auch an uns handeln. Und auch unsere Herausforderungen und Nöte wird er in Segen wandeln, wo wir sie ihm anvertrauen. Und darum singen wir und bekennen heute schon mit unseren Liedern, dass Gottes Handeln an uns und an dieser Welt keine Grenzen kennt. Hören wir nicht auf zu singen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.